Finanzmarkt Compliance. Der Podcast über Finanzmarktregulierung. Für einen Austausch über das Warum, das Was und das Wie der regulatorischen Vorgaben. Herzlich willkommen beim Podcast Finanzmarkt Compliance. Ich bin Andrea Fechner und in dieser Folge geht es um das Ziel einer regulatorischen Vorgabe und darum, wie man die Vorgabe besser machen kann, damit sie dieses Ziel auch erreicht. Es geht um die SFDR, um die Offenlegungsverordnung im Bereich Sustainable Finance. Deren Umsetzung hat einige von uns echten Nerven gekostet. Aber hat sie auch erreicht, was sie erreichen sollte? Und kann sie das überhaupt? Für die SFDR läuft gerade ein Review. Es liegt auch ein Vorschlag für eine Neufassung der SFDR auf dem Tisch. Und zwar von der Platform on Sustainable Finance, dem Beratergremium der EU. Wir fragen in dieser Folge, was sind die Schwachstellen der SFDR und wie kann man sie beheben? Über diese Fragen kommen wir zu einer möglichen Produktkategorie Transition. Und wir kommen zum Thema Impact Investing. Meine Gesprächspartnerin dazu ist Frau Heike Schmitz. Heike Schmitz ist Partnerin in der Kanzlei Herbert Smith Freehills Kramer. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf nachhaltigen Investitionen und auf Impact Investing, sowie auch auf der Umsetzung des Sustainable Finance Regelwerks. Wer die Diskussion mit Heike Schmitz nach dem Hören der Podcast-Folge am liebsten gleich fortsetzen möchte, findet ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Einige Links mit Informationen zu Impact Investing finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Aufgenommen haben wir diese Folge am 4. August 2025. Und los geht's! Hallo Frau Schmitz, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Frau Fechner, guten Morgen und danke, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Steigen wir direkt ein, oder?
Ich bin bereit.
Wir wollen heute über Impact Investing sprechen und zwar über Impact Investing in Zusammenhang mit dem Sustainable Finance Rahmenwerk der EU. Dieses Rahmenwerk, vor allem die SFDR, soll ja die Transformation der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit vorantreiben. Und zwar soll die SFDR ganz konkret dafür sorgen, dass mehr privates Kapital in eben diese Transformation der Wirtschaft fließt. Wir haben ja beide im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass in der SFDR dafür irgendwie was fehlt, um das erreichen zu können. Zumindest sieht das so aus, wenn man die mal stumpf liest. Wenn ich sie lese, gibt es da drin weder irgendeinen Bezug explizit zur Transformation der Wirtschaft, noch eigentlich zur Motivation des Investors, der ja das Kapital irgendwie beisteuern soll, wenn mehr privates Kapital in nachhaltige Wirtschaft fließen soll. Wie sehen Sie das? Sind das die Schwachstellen der SFDR, diese beiden, oder andere oder mehr? Wie ist da Ihr Blick auf die SFDR?
Aus meiner Sicht sind die beiden Punkte, die Sie genannt haben, tatsächlich die beiden wesentlichen inhaltlichen Schwachstellen. Es gibt natürlich extrem viel Diskussion, Kritik, berechtigt, vielleicht auch unberechtigt in manchen Teilen, über die Komplexität dieser Verordnung, über die Unverständlichkeit bestimmter Begrifflichkeiten, über die fehlende Nutzbarkeit der Offenlegungsvorlagen etc. Das ist aber für mich alles ja. Technik. Ja. Und wenn es wirklich um die Inhalte geht, sehe ich das genauso wie Sie. Also diese zwei Punkte, die Transformation fehlt, das ist tatsächlich für mich ein Geburtsfehler der SFDR. Aber auch der andere Punkt, sich die Perspektive des Investors anzuschauen und zu überlegen, warum der Investor bestimmte Dinge macht. Zu dem zweiten Punkt kommt mir das manchmal ein bisschen wie Staatswirtschaft vor. Also wenn die Kommission definiert, das ist jetzt gut, dann wird der Investor schon kommen. Mhm. Und das ist nicht unbedingt der Fall. Und da ist tatsächlich auch noch ein wesentlicher Punkt aus meiner Sicht, der in der SFDR fehlt und wo wir natürlich jetzt auch eine Chance haben, den zu adressieren.
Weil gerade es ein Review der SFDR gibt, ne? Jetzt aktuell.
In der Tat, darauf wollte ich hinaus oder das wollte ich andeuten. Die SFDR ist ja im März 2021 in Kraft getreten. Seitdem gibt es sehr, sehr viel Auseinandersetzung damit in der Asset Management Branche. Und die Kommission hat sich 2023 dann vorgenommen, dieses Regelwerk nochmal komplett zu überarbeiten, hat da auch eine große Konsultation in die Wege geleitet, an der extrem aktiv teilgenommen wurde. Also ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es gab über 320 Einreichungen wow. alleine zu dieser Konsultation, auch sehr umfangreich. Es ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis, dass wir an ein paar davon mitgearbeitet haben in verschiedenen Verbänden. Und das lag dann tatsächlich erstmal ein bisschen bei der Kommission. Letztes Jahr gab es ja viel politischen Wechsel auch. Aktuell geplant, offiziell ist immer noch das vierte Quartal diesen Jahres. Es gibt aber schon Gerüchte aus Brüssel, dass sich das möglicherweise auf Anfang nächsten Jahres verschiebt.
Wir kommen gleich noch darauf, ob es auch schon Änderungsvorschläge gibt, die Richtung der beiden Schwachstellen gehen, die wir eben schon hatten. Warum sind denn aus Ihrer Sicht diese Schwachstellen, also dass die SFDR die Transformation nicht adressiert und dass sie auch gar nicht über den Investor redet, warum sind das Schwachstellen? Also warum verhindern die aus Ihrer Sicht oder behindern zumindest das Erreichen der Ziele der SFDR?
Fangen wir mal mit dem einfacheren Thema an, nämlich der Transformation. Mhm. Wenn man sich das vor Augen führt, wir sind ja heute in einem bestimmten Zustand der Wirtschaft oder auch der Gesamtgesellschaft, die nach Zielrichtung der Kommission, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als die SFDR und viele weitere Teile des Sustainable Finance Regelwerks in Kraft getreten sind, sich ändern soll, hin zu mehr Nachhaltigkeit, Bekämpfung des Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel, Kreislaufwirtschaft, viele, viele Themen, auch soziale Themen, die häufig hinten runterfallen. Ja. Das heißt, wir schauen eigentlich auf einen Prozess. Die SFDR war aber von vornherein nicht dafür gedacht, einen Prozess abzubilden. Die Idee war, dass man festlegt, was denn eine nachhaltige und damit eine gute Investition ist oder was eine Investition ist, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt und dann in dem Kontext eben sagt, wenn ich in diese Investitionen Geld gebe, dann bin ich ein guter Investor. Mhm. Das heißt, es ist ein sehr statisches Regelwerk. Das liegt tatsächlich auch daran, dass die SFDR ja begleitet wurde oder im Zusammenhang in Kraft getreten ist mit der sogenannten Taxonomie, also die Taxonomieverordnung, die so eine Art Lexikon nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten sein sollte und die definieren sollte, was eben das ist, was wir in Zukunft noch haben wollen. Als Beispiel, wir wollen erneuerbare Energien, wir wollen nicht mehr Kohlestrom. Mhm. Ein relativ simples Beispiel. Das heißt, diese Idee, dass man die Welt in Kategorien einteilen kann, sagen kann, das ist eine gute Tätigkeit, das wollen wir in der Zukunft, davon wollen wir mehr in der Zukunft. Da kommt im Prinzip die Kommission her. Das war so ein bisschen die Grundüberlegung dazu, wie kann ich Geld eigentlich leiten? Ich sage erstmal den Unternehmen, ich sage den Investoren, was ich glaube, was wir in der Zukunft brauchen. Mhm. Das Problem ist nur, man kommt ja nicht von 0 auf 100, sondern in vielen Konstellationen, und zum Beispiel Immobilien sind ein gutes Beispiel dafür, muss ich diesen Wandelprozess begleiten können, auch durch eine Finanzierung begleiten. Ja. Natürlich kann ich einfach hingehen und jetzt ganz viele Windräder bauen und keine Kohlekraftwerke mehr. Okay, das ist vielleicht noch ein einfacher Punkt, wo das funktioniert. Aber es wird ja schon kritischer, wenn die Windräder tatsächlich auch neue Energieinfrastruktur brauchen, die dann zum Teil auch noch für alte Energieproduktionsformen genutzt wird. Ist das dann schon gut oder noch nicht? Mhm. Was ist zum Beispiel, wenn ich bestehende Kraftwerke so umbaue, dass sie statt mit Erdgas, mit Biogas funktionieren, was ist, und ich hatte das Beispiel Immobilien genannt, ich kann natürlich eine ganze Stadt neu bauen, die ist dann super nachhaltig. Wir sind ja nicht irgendwie auf der arabischen Halbinsel und konzipieren komplett neue Städte, sondern wir haben ja unsere bestehenden Städte, wir haben unsere bestehende Bausubstanz. Das heißt, wir müssen eigentlich eine Form finden, diesen Wandel zu begleiten, ja, mhm. Nicht abreißen, neu bauen, sondern wie nehme ich eine bestehende Immobilie und transformiere die so, dass sie eben Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Mhm. Und dieses Element des Wandels oder den Prozess, der wurde halt von Anfang an nicht in die SFDR, aber auch nicht so wirklich in das gesamte Sustainable Finance Framework gedacht. Mhm. Es gibt einen Ansatzpunkt in der Taxonomie, dass man sagt, na ja, wenn du heute noch nicht alle Kriterien aus der Taxonomie erfüllst, aber einen detaillierten Plan hast, wie du das machen willst und innerhalb eines bestimmten Zeitraums mit dem verfügbaren Geld auch hinkommst, dann darfst du ausnahmsweise heute schon sagen, dass du taxonomiekonform bist. Natürlich kann man es auch in der SFDR nutzen, insofern als das SFDR ja auch sagt, wenn ich sozusagen bei Taxonomie den Haken setze, bin ich auch eine nachhaltige Investition nach der SFDR. Aber das ist auch so wieder so komplex und auch so rigide, weil man irgendwie da dem Wandel und auch den Unternehmen und den Investoren nicht getraut hat, dass man da nicht wirklich weitergekommen ist. Mhm. Und das war von Anfang an einer der beiden großen Geburtsfehler, nämlich dass ich zwar das Endergebnis finanzieren kann, aber nicht den Prozess.
Ja.
Und das andere Thema, das wir angesprochen hatten, war die Rolle des Investors. Das gesamte Sustainable Finance Framework ist aus meiner Sicht ausgerichtet eigentlich auf Unternehmen, was so ein bisschen skurril ist, weil wir reden über Sustainable Finance, wir reden über Lenkung von Kapitalströmen. Aber neben der SFDR, die ja spezifisch das Thema Kapitalanlage thematisiert, gibt es eben noch die Taxonomie, die eigentlich ursprünglich gedacht ist dafür, dass Unternehmen wissen, wovon es mehr und wovon es weniger geben soll. Mhm. Und dann gibt es die Berichterstattungspflichten, Corporate Sustainability Reporting Directive, die auch wieder auf Unternehmen abzielen. Und das heißt, man hat so ein ganzes Regelwerk gebaut, was eigentlich immer als Fokuspunkt das Unternehmen hatte und sagen, wir wollen eigentlich den Unternehmen sagen, der Realwirtschaft, wovon sie mehr machen sollen, in welche Richtung sie sich bewegen wollen. Und die Investoren wurden dann so ein bisschen da oben drauf gesetzt. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir den Unternehmen gesagt haben, wovon es mehr geben soll, dann wissen ja auch die Investoren, was sie finanzieren sollen.
Genau.
Das ist aber ja nicht ganz so einfach, denn Investoren haben natürlich verschiedene Motivationen, um Dinge zu finanzieren. Und die Tatsache, dass die Kommission sagt, von irgendwas muss es mehr geben, ist vermutlich ganz unten auf der Prioritätenliste. Mhm. Es ist einmal natürlich das Thema Rendite, dann ist das Thema Risikoprofil, das eine große Rolle spielt, auch gerade für die institutionellen Investoren. Und dann sind es vielleicht auch tatsächlich weitere strategische Ziele. Ja, welche Teile der Wirtschaft wollen wir fördern, weil sie vielleicht auch mit meinem Geschäftsmodell zusammenhängen. Das heißt, so ein Investor, der springt ja nicht, weil die Kommission ruft, sondern der braucht ein Gesamtkonzept. Und das fehlt tatsächlich auch im Rahmen der SFDR so ein bisschen, dass man sagt, warum investiert eigentlich ein Investor? Vielleicht noch einen Schritt zurückzugehen. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten und Weisen, wie man als Investor investieren kann. Man kann, und das ist wahrscheinlich die geläufigste Form, jedenfalls vielen im privaten Bereich, man könnte natürlich irgendwelche Aktien kaufen und man kann in einen Fonds investieren, der Aktien kauft, der dann wiederum der SFDR unterliegt. Man kann Unternehmensanleihen kaufen, also man kann im Prinzip ja sehr leicht handelbare, börsennotierte Wertpapiere kaufen, sogenannte Listed Assets. Mhm. Und in denen hat natürlich der einzelne Investor, wenn er jetzt nicht gerade Amundi oder AXA oder Allianz Global Investors heißt, hat eigentlich relativ wenig Einflussmöglichkeiten darüber, dass er eine einzelne Aktie in einem Unternehmen hält, da etwas zu beeinflussen. Und das ist tatsächlich auch noch ein großer Teil des Marktes und vor allen Dingen ist das natürlich ein großer Teil dessen, was Privatanleger oder wie Privatanleger investieren.
Ja.
Das ist auch ein extrem wichtiger Bestandteil der Wirtschaft und auch dieses Geld muss fließen, auch dieses Geld muss zum Beispiel der Transformation zugänglich gemacht werden. Aber wo wir wirklich heute auch Dinge bewirken können, ist in einem anderen Bereich, der dann sozusagen als Gegensatz Private Assets genannt wird, nämlich da oder sogenannte alternative Investitionen, da, wo es eben nicht über die Börse geht, wo es nicht leicht handelbar ist, in Infrastruktur, Immobilien, Private Equity, Venture Capital, Unternehmen aufbauen, Infrastruktur aufbauen, Gebäude errichten, erneuerbare Energien. All das ist tatsächlich in diesem Bereich Private Assets unterwegs. Mhm. Und der lag und liegt leider immer noch nicht so ganz im Fokus dessen, was die Kommission im Rahmen von Sustainable Finance erreichen will. Also sie fokussiert sich immer noch sehr stark auch auf die Verbraucherperspektive und damit dann auf diesen leichtgängigen, leicht handelbaren Markt der Listed Assets, wo der Beitrag des einzelnen Investors relativ gering ist, einfach weil er nicht viel Einfluss auf das Unternehmen nehmen kann. Das ist im Bereich Private Assets ganz anders, denn im Bereich Private Assets schafft häufig der Investor durch die Tatsache, dass er finanziert, letztendlich den Rahmen, um ein Projekt zu verwirklichen oder ermöglicht es einem Unternehmen überhaupt zu entstehen, zu wachsen, weiterzukommen. Und das ist ein großer Unterschied, der auch so ein bisschen Webfehler in der SFDR ist, weil man sich sehr stark auf den Bereich Listed Assets fokussiert hat und gesagt hat, naja, eigentlich ist die Rolle des Investors nur Geld zu geben und mehr kann er ja auch gar nicht bewirken.
Ja.
Und deshalb ignorieren wir das mal vollständig.
Ich würde jetzt am liebsten gleich weiter diskutieren, wie, was würde es denn ändern, wenn man auch dieses Impact Investing abbilden würde. Aber ich glaube, wir machen sie jetzt mal langsam und gucken uns erstmal Begriffsdefinitionen an, damit wir das auch gleich besser zerlegen können. Sie haben ja schon gesagt, die SFDR durchläuft gerade einen Review-Prozess. Im Rahmen dieses Reviews wird unter anderem eine Einführung von, ich sag mal, echten Produktkategorien vorgeschlagen. Man könnte ja bisher schon denken, es gibt Produktkategorien, Artikel 8 und Artikel 9, aber die waren ja nie so gemeint. Das waren ja eigentlich immer nur Offenlegungsartikel. Jetzt liegt ein Vorschlag auf dem Tisch echter Produktkategorien und eine Kategorie, die vorgeschlagen wird, ist Transition. Das greift so ein bisschen das auf, was wir eben hatten, Transformation. Und gleichzeitig, und das haben Sie ja auch schon gesagt, gibt es Initiativen und auch Sie unterstützen das ja, das Impact Investing so damit reinzubringen, dass es zumindest irgendwie Anerkennung findet in diesen Regelungen. Damit wir da vernünftig drüber sprechen können, hätte ich gedacht, wir zerlegen jetzt nochmal, was ist eigentlich nach der SFDR eine Investition, die schon nachhaltig ist? Was ist mit Transition gemeint und was ist Impact Investing? Fangen wir doch oben an, auch wenn Sie es eben schon gesagt haben, trotzdem noch mal ganz kurz. Was ist nach der SFDR eine nachhaltige Investition?
Eine nachhaltige Investition, und da sieht man so ein bisschen diese Twitter-Rolle der SFDR. Also eigentlich ist die SFDR ja nur eine Offenlegungsvorschrift, was auch was damit zu tun hat, was man damals eben politisch durchbringen konnte oder nicht durchbringen konnte. Die hat aber tatsächlich eine Kategorie, vielleicht nicht für ein Produkt, aber eine Kategorie für Investitionen. Und das ist dieser Begriff der nachhaltigen Investition, Sustainable Investment. So eine nachhaltige Investition nach der SFDR besteht aus folgenden Komponenten. Erstmal muss die Investition einen Beitrag leisten zu einem ökologischen oder sozialen Ziel. Dieses ökologische oder soziale Ziel kann prinzipiell von dem Asset Manager, der diese Investition ausführt, frei gewählt werden. Also da gibt es keine vorgegebenen Kategorien. Also es muss einen Beitrag geben. Dieser Beitrag muss auch gemessen werden. Das heißt, es muss einen Indikator geben, der nachweist, dass die Investition tatsächlich einen Beitrag leisten kann. Also Beitrag plus Indikator zur Messung ist das positive Element einer nachhaltigen Investition. Jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich die meisten Probleme bereitet bei der nachhaltigen Investition. Das ist gar nicht das positive Element, sondern das sogenannte negative Element oder auf Englisch Do No Significant Harm, DNSH genannt.
Ja.
Und zwar möchte die Kommission oder möchte auch die EU immer erreichen, dass sie sagt, wir kommen eigentlich nicht weiter, wenn wir Dinge fördern, die zwar sehr stark zu einem bestimmten Ziel beitragen, aber dabei verbrannten Wald hinterlassen. Ja, also logisch. Eigentlich guter Gedanke, Problem nur tatsächlich sehr rigide umgesetzt. Also wir haben gesagt, bei der positiven Definition, bei dem Nachhaltigkeitsziel, bei den Indikatoren gibt es sehr viel Freiraum für die Manager, das zu bewerten, auch da eine Strategie aufzubauen. Bei DNSH, bei der negativen Komponente, ist es leider nicht so. Da gibt es vordefinierte Indikatoren, die man nutzen muss, um Auswirkungen auf verschiedene Dimensionen zu messen, von Treibhausgasen über Biodiversität, über Diversity und so weiter. Das sind die sogenannten PI-Indikatoren, Principal Adverse Impact. Und das ist tatsächlich ein Element, über die viele seit Anbeginn klagen und sagen, die sind eigentlich nicht richtig sinnvoll definiert. Für viele Investitionen spielen die keine Rolle und so weiter. Mhm. Und dann gibt es noch eine dritte Komponente, die dazu gehört. Das ist der sogenannte Mindestschutz oder Minimum Safeguards. Die gehört auch zur DNSH. Da ist die Idee, dass man sicherstellen muss, dass die Unternehmen, in die man investiert, sich an bestimmte Mindeststandards im Hinblick auf Menschenrechte, im Hinblick auf Korruption bzw. Bekämpfung der Korruption, im Hinblick auf Steuerzahlungen.
Ja, diese Regel, die hat mich von Anfang an verwirrt. Also ich meine, ich finde sie ja sinnvoll, aber gerade in kleinen Startups, wie soll man das bitte umsetzen? Da werden dann, glaube ich, die OECD-Leitlinien genannt und all sowas. Also das, ja, ich weiß, ich erinnere mich.
Also ehrlich gesagt, ist das ein Thema, über das man sich, glaube ich, bei der Konzeption der SFDR nicht viele Gedanken gemacht hat? Das kann man alles tatsächlich inhaltlich umsetzen. Da sind wir in der Branche auch an einem Punkt, wo gerade einfach viel passiert ist, dass man sich darüber detailliert Gedanken machen. All diese Leitlinien haben auch immer einen Proportionalitätsgedanken. Mhm. Das heißt, man muss sie natürlich für kleine Unternehmen ganz anders umsetzen als für große. Aber das war so ein bisschen der Punkt. Man hat sich sehr viel Mühe gegeben mit diesem ersten DNSH-Teil, diesen Indikatoren. Da ist auch viel Arbeit, viel Gedanken reingesteckt worden von der Kommission, ob das halt zum Markt passt oder nicht, ist ein anderer Punkt. Und bei dem Mindestschutz, bei den Minimum Safeguards war so, ja, jetzt brauchen wir noch irgendwas anderes. Ah, dann nehmen wir mal was. Und dann hat man sich halt eben für diese OECD-Leitlinie entschieden. Ja. Also wir haben jetzt sozusagen diese drei Komponenten für eine nachhaltige Investition. Positiver Beitrag, messbar. DNSH bestehend, also negative Komponente, bestehend aus zwei Dingen, nämlich diese sogenannten PI-Indikatoren. Die muss ich erheben, da muss ich Daten erheben, da muss ich zur Bewertung kommen, dass das alles kein Problem ist. Das scheitert häufig schon daran, dass man die Daten tatsächlich nicht hat.
Ja.
Und dann muss ich noch diesen Mindestschutz einhalten. Und dann bin ich durch, dann habe ich eine nachhaltige Investition. Das ist also schon noch ein relativ flexibles Konzept.
Mhm.
Und das führt auch dazu, dass Aufsichtsbehörden da so ein bisschen Berührungsängste mit haben, weil sie natürlich sagen, relativ viel in diesem Konzept, jetzt außer eigentlich diese PI-Indikatoren, beruht ja auf einer Definition des Managers und da fühlen wir uns nicht so wohl mit. Also uns lieber wäre uns, wenn irgendjemand Externes denn sagt, was eine nachhaltige Investition ist. Und das ist auch eine Diskussion, die seit Anbeginn sich durch alle Stellungnahmen zieht.
Ja. Und das ist der Spagat zwischen Flexibilität und Sicherheit, ne? Also wenn ich es einen externen festlegen lasse, ist die Flexibilität weg.
Das ist mir wirklich sehr wichtig. Diese Flexibilität, die ist absolut essentiell, damit eine SFDR oder auch überhaupt damit ein Sustainable Finance Framework seine Ziele erreichen kann. Weil wir sehen das ja, wir machen morgens, wir öffnen die Zeitung, die meisten öffnen die App auf dem Handy. Jeden Tag ändert sich irgendwas.
Mhm. Ja.
Und diese Veränderung, die ohnehin eingebaut ist in die Wirtschaft, ohne dass man jetzt auch die bewusste Transformation dazu denkt, die kann man eben auch nur abbilden, wenn man keine fest definierten Kategorien hat. Wir sehen das bei der Taxonomie heute schon, dass es Technologien gibt, die wir heute haben, die in der Taxonomie nicht drin sind. Und die sind da nicht drin, weil man sich darüber Gedanken gemacht hat und gesagt hat, ja, die passen da nicht rein, sondern einfach, weil es die zu dem Zeitpunkt, ja, 2019, als die Taxonomie inhaltlich sozusagen von Experten konzipiert wurde, noch nicht gab.
Ja.
Deshalb wird eine Regulatorik wird nie in fixen Kategorien die Welt abbilden können, weil die Welt einfach viel schneller davonläuft.
Ja, ich glaube, da sind wir uns absolut einig. Da braucht's Flexibilität. Das war jetzt, was ist heute eine nachhaltige Investition nach der SFDR? Und wie Sie auch schon gesagt haben, es ist halt nur dann nachhaltig nach der SFDR, wenn es schon nachhaltig ist, also jetzt schon nachhaltig ist und nicht auf dem Weg dahin. Jetzt gibt's ja diesen Vorschlag, eine Kategorie-Transition einzuführen. Nicht nur eine Kategorie-Transition, sondern auch eine Kategorie Sustainable, aber auf die würde ich jetzt eigentlich gar nicht gucken, sondern vor allem auf die Kategorie Transition, weil das zu dem passt, was wir am Anfang gesagt haben, dass die SFDR die Transformation nicht adressiert. Was liegt da jetzt für ein Vorschlag auf dem Tisch? Was ist mit dieser Kategorie Transition gemeint?
Also der Vorschlag stammt eben aus dem Bericht, den die Plattform für die Kommission erstellt hat. Der wurde im Dezember letzten Jahres veröffentlicht. Und die Idee ist, dass man eben neben nachhaltigen Investitionen jetzt eine eigene Art der Investition schafft, sozusagen ein Transition Investment oder eine Transition Kategorie, wo man entweder, und da gibt es zwei Möglichkeiten, die die Plattform vorschlägt, sozusagen über ein Portfolio hinweg die Transformation begleitet, zum Beispiel indem man Assets dazu kauft und verkauft, um ein Portfolio insgesamt zu verändern. Das unter uns hat wenig Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Ja, weil ich letztendlich ja nur das Gesamtportfolio des Fonds verändere. Die viel spannendere ist aber eigentlich dann die Transition auf Ebene der Investition. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir vorhin genannt haben. Hier geht es wieder nur um die Investition. Ja, was macht das Unternehmen?
Ja.
Also Transition bedeutet, ich investiere in ein Unternehmen oder in ein Asset, das sich in der Transformation befindet. Das kann man bei Unternehmen zum Beispiel dadurch nachweisen, dass die Unternehmen einen sogenannten Transformationsplan haben, also sagen, wie sie sich klimafreundlicher aufstellen wollen. Das heißt, wir schauen uns jetzt schon auch einen Bereich an, wo sich hier was bewegt, so wie die Plattform das vorschlägt und sagt, wir müssen eigentlich eine Möglichkeit erlauben, in diese Transformation zu investieren und das auch offenzulegen, weil, und das hatten Sie ja eben gesagt, bei den nachhaltigen Investitionen das statisch ist. Also wenn ich heute nicht den Beitrag leiste, wenn ich nicht heute DNSH erfülle, wenn ich heute, so die Grundidee, keine nachhaltige Investition, da kann man ein bisschen mit der Regulatorik dran spielen, aber das Grundkonzept bleibt.
Ja.
Das heißt, die Idee ist jetzt zu sagen, ich kann entweder auf Portfolio-Level eher unspannend oder auf Asset-Ebene, also auf Ebene meiner Investition, diese Transformation aktiv befördern, weil die braucht natürlich viel Geld.
Ja.
Aber, und da sieht man so ein bisschen wieder, wie die Plattform hat da so ein Sammelsurium verschiedenster Möglichkeiten vorgeschlagen, Taxonomie, Science-Based-Target, Transformationspläne, auch was, was der Manager selbst definiert, aber das soll dann auch nicht so viel sein, weil wir trauen dem Manager eigentlich nicht so richtig. Das haben sie natürlich nicht reingeschrieben, aber sie haben dann geschrieben, es dürfen maximal 20% selbst definiert sein. Also diese Suche, und wir sind wieder an diesem Punkt, wo die Taxonomie letztendlich auch schief gegangen ist. Wir suchen wieder einen externen Experten, der mir sagt, dass das so seine Ordnung hat.
Dass es in Transformation ist.
Dass es Transformation ist, ja. Also Transformation erkennt man nur, wenn ein wissenschaftlicher Stempel drauf ist. Also als Extremfall. Und das finde ich dann wieder schwierig. Dieser Hang, irgendwie einen externen Experten zu suchen, der sagt, dass das schon so seine Ordnung hat, anstatt auch ein bisschen darauf zu vertrauen, dass die Branche selber sich Kriterien setzt. Und das sehen wir gerade. Es gibt unglaublich viele Initiativen in der Branche, nicht nur im Impact Investing, aber auch im Bereich Transition, Brown to Green, die sich auf Kriterien, auf Standardisierung und so weiter einigen. Dem traut man nicht so recht und sagt, es muss doch irgendjemand extern bestätigen. Was, und jetzt haben wir sehr viel über dieses positive Element Transformation gesprochen, was auch dazu gehört bei der Transition Category, ist dann wieder ein sozusagen Negativelement, ne, so wie wir das auch schon kennen bei den nachhaltigen Investitionen. Das nennt die Plattform jetzt anders, das heißt jetzt Do Not Undermine, also DNU statt DNSH, was auch immer der Unterschied ist.
Also man sagt, also, es gibt einen neuen Namen, genau.
Genau, Hauptsache es gibt einen neuen Namen, einen neuen technischen Begriff, das ist immer sehr wichtig in der Regulatorik. Und da soll man jetzt auch wieder diese sogenannten PI-Indikatoren, über die wir schon gesprochen haben, soll man bestimmte davon sich angucken und sagen, na ja, also auch in der Transformation darf ich halt keinen erheblichen Schaden anrichten. Und dann, das ist der Plattform extrem wichtig, es muss Ausschlüsse geben. Also bestimmte Dinge müssen ausgeschlossen werden.
Also die PIs werden wir nicht los, Mist.
Die werden wir nicht los. Wenn wir Glück haben, kann man zumindest die auswählen, die am meisten Sinn machen fürs Portfolio. Aber mal schauen. Also das ist jetzt Transition. Und wieder so dieser Versuch, irgendwo Richtung Taxonomie zu kommen. Irgendjemand macht einen Stempel drauf. Irgendein Wissenschaftler hat das geprüft, das passt schon.
Ja, also es ist auch wieder sehr starr. Also die Idee ist eigentlich gut, finde ich jetzt zumindest mal, weil es zumindest eine der Schwachstellen in der SFDR mal beleuchten würde. Aber es wird dann auch gleich wieder schwerer gemacht durch so einen Stempel.
Das wird gleich wieder schwerer gemacht. Das heißt, das wird jetzt interessant sein, auch im Rahmen dieses Prozesses für die Kommission, die sich ja noch gar nicht entschieden hat, ob sie überhaupt den Empfehlungen der Plattform folgen möchte. Also die Kommission hat jetzt zuletzt im Mai nochmal einen sogenannten Call for Evidence veröffentlicht und gesagt, ihr könnt nochmal einen Monat lang sagen, was ihr eigentlich so denkt. Das haben auch wieder ganz viele getan. Und hat gesagt, nein, für uns gibt es zwei Wege vorwärts. Wir könnten auch einfach die bestehende Offenlegungs-SFDR behalten. Oder wir können Produktkategorien einführen. Also es ist noch überhaupt nicht klar. Und das wird natürlich ein wichtiger Punkt sein, weil viele Aufsichtsbehörden gesagt haben, wir brauchen Transition, das ist super wichtig. Wir haben erkannt, dass es extrem wichtig ist, diese Transition-Kategorie eben bitte nicht zu eng zu definieren.
Okay. Eigentlich wollte ich später noch mehr zu Transition fragen, aber ich frage es jetzt, weil das passt gerade so gut rein. Die Beispiele, die Sie eben genannt haben, bezieht sich Transition nur auf die Klimaaspekte?
Das ist eine sehr gute Frage. Also auch da kommt wieder sozusagen dieser Stolperstein zum Tragen, zu sagen, wir brauchen eine wissenschaftliche Unterlegung. Es ist de facto so, dass es natürlich, weil wir schon länger uns mit dem Thema Bekämpfung des Klimawandels auseinandersetzen, dass es da schon relativ viel wissenschaftsbasiert gibt, um tatsächlich auch Unternehmen und Aktivitäten zu beurteilen. Wie die Plattform das vorschlägt, ist Transition definitiv nicht allein darauf beschränkt. Es gibt natürlich noch andere ökologische Themen. Es gibt zum Beispiel das Thema Kreislaufwirtschaft, das eine Rolle spielt, Förderung der Biodiversität. Da tut sich gerade sehr viel außerhalb des EU Sustainable Finance Frameworks. Aber auch, und das ist der Plattform sehr wichtig, es geht auch eben um die soziale Transformation, um Teilhabe, um Förderung Benachteiligter. Aber da wird der Bericht dann auch relativ schnell dünn, einfach deshalb, weil es gibt keine sozialen Transformationswege, so wie es Climate Transition Pathways gibt. Mhm. Es gibt auch im Bereich der Biodiversität, auch wenn da gerade sehr, sehr viel stattfindet, es gibt noch keine ausdifferenzierten, wissenschaftsbasierten Biodiversitätsdependenzen oder Transformationswege. Also da fehlt einfach diese wissenschaftliche Unterlegung, ist heute nicht da. Und deshalb ist da der Bericht der Plattform eher eine Ambitionserklärung, sagen, das muss auch gehen. Aber wir haben noch nicht so wirklich gefunden, an was wir das anknüpfen können.
Sie hatten ja zwei Dinge genannt, entweder ich baue ein Portfolio um oder es ändert sich im Unternehmen etwas. Aber es geht darum, dass das Unternehmen von heute noch nicht nachhaltig zu nachhaltiger oder zu nachhaltig sich wandelt. Oder es geht nicht darum, dass das Unternehmen selbst zur Transition beiträgt.
Ja, das ist richtig. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Missverständnis zwischen der Regulatorik und der Branche. Weil nämlich der Begriff Transition auch gerade im Energiebereich heute in der Branche extrem häufig dafür genutzt wird, um Fonds und Strukturen zu beschreiben, die eben in diese Unternehmen investieren, die die Transition ermöglichen, die sogenannten Enablers.
Ja.
Und da habe ich sehr interessante Diskussionen geführt, jetzt im Rahmen der sogenannten ESMA-Namensleitlinien als kurzen Einschub. Die ESMA hat natürlich als Aufsichtsbehörde auch erkannt, dass es ein substanzielles Problem gibt und irgendwie ein Bedürfnis für eine Kategorisierung. Sie kann natürlich als Aufsichtsbehörde das selber nicht einführen. Was sie aber regulieren kann, ist sozusagen die Kohärenz zwischen Vornamen und Fondsinhalt. Und deshalb hat sie dann beschlossen, sozusagen interimsmäßig, bis die Kommission die SFDR dann überarbeitet, eine eigene Leitlinie zu entwickeln, die auch von den Aufsichtsbehörden europaweit angewandt wird, darüber, was sich in einem Fonds finden muss,
Ja.
wenn er bestimmte Begriffe in seinem Namen nutzt. Und es gibt eben eine Kategorie in dieser Namensleitlinie, die Transition heißt. Und wenn ich mich Transition nenne als Fonds, dann muss ich tatsächlich in Assets investieren, die transitioning sind, also die selber sich im Transformationsprozess befinden. Und es gibt ganz, ganz viele Energie, also auch erneuerbare Energienfonds, die eigentlich Energy Transition hießen, weil sie ja in die Technologien investieren, die diese Transformation möglich machen
Ja,
und die
logisch.
sich jetzt alle umbenennen mussten, weil Transition jetzt nur noch erlaubt ist für Fonds, die eben in Unternehmen oder in Vermögensgegenstände investieren, in Assets, die selber sich in der Transformation bestimmen.
Und nicht die, die Wirtschaft in Summe transformieren. Ja,
Genau.
wichtige Klarstellung. Ja, super. Wir haben ja am Anfang gesagt, zwei Schwachstellen. Dass die Transformation nicht adressiert wird und dass der Investor nicht adressiert wird. Ich habe jetzt verstanden, ja, diese Transition-Kategorie, so toll ist die noch nicht. Sie mag vielleicht gut sein, aber sie ist doch wieder strikt, weil da dann am liebsten wissenschaftlicher Stempel drauf soll und so. Aber wenn man jetzt mal diese technischen Aspekte weglässt, wenn ich jetzt sage, ja, aber mit der Transition-Kategorie ist doch wunderbar, damit ist das Problem der SFDR doch gelöst, oder? Was sagen Sie dann?
In gewisser Weise ist die Transition-Kategorie wieder eine, die die zwei Themen nicht adressiert. Einmal ist sie natürlich rein reaktiv, also das Unternehmen muss sich auf dem Weg befinden, dann bekommt es Geld. Und wir haben noch gar nicht die Frage gelöst, wer sorgt denn dafür, dass das Unternehmen sich auf den Weg begibt? Also dann die Tatsache, dass da ein bisschen mehr Geld verfügbar ist, hat bislang noch nicht so ganz funktioniert. Und der zweite Punkt ist wieder die Motivation des Investors. Da sind wir ja zu Anfang losgelaufen. Ich habe gesagt, das ist für mich auch wiederum ein Webfehler oder ein Geburtsfehler in der SFDR, dass die Motivation des Investors nicht abgebildet ist. Auch hier ist wieder Transition etwas. Ein Unternehmen beschließt, sich auf den Weg zu machen und der Investor gibt ihm Geld. Also rein reaktiv, der Investor gibt Geld, weil das Unternehmen auf dem Weg ist oder beschließt, sich auf den Weg zu machen. Es gibt aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt Impact Investing, über den wir relativ lange rumgeredet haben. Es gibt ja tatsächlich auch Strategien, in denen Investoren bewusst bestimmte Investitionen selektieren, um eine Wirkung zu erzeugen. Also wir sagen, ich möchte, dass mein Geld neben einer finanziellen Rendite auch eine sogenannte nicht finanzielle Rendite oder eine Wirkungsrendite erzeugt, weil ich mir im Klaren darüber bin, dass ich noch länger auf dieser Welt bin und ich in irgendeiner Form auch dazu beitragen möchte, dass die Welt zumindest nicht schlechter, sondern idealerweise auch besser wird. Und diese Perspektive fehlt bei Transition auch wieder.
Ja.
Also das Unternehmen macht sich auf den Weg, dann gibt es Geld vom Investor. Aber dass der Investor sozusagen aktiv auch mit dem Unternehmen interagiert, auf das Unternehmen einwirkt, sagt, schau mal, du könntest doch deine Produktionsprozesse ändern, etc. Das gibt es hier nicht. Vielleicht um ein Beispiel, und das ist natürlich auch wieder aus dem Bereich Private Equity zu nennen. Es gibt sogenannte Dekarbonisierungsfonds, die aktiv zum Beispiel in mittelständische Unternehmen investieren. Und bei der Investition schon selektieren, sagen, was kann ich denn eigentlich im Hinblick auf Dekarbonisierung in diesem Unternehmen machen? Wie kann ich die Produktionsprozesse umstellen? Wie können die ihre Energieversorgung ändern? Was können die ändern, um tatsächlich klimafreundlicher zu werden und auch gleichzeitig parallel finanziell effektiver, weil natürlich Energie, viel Energie kostet viel Geld, weniger Energie ist grundsätzlich besser. Und diese Idee, dass das Unternehmen sich nicht von alleine auf den Weg macht, sondern dass der Investor dazu einen erheblichen Beitrag leistet, das finden wir auch in den Vorschlägen der Plattform noch nicht.
Ja, das ist der Unterschied, ne? Sagt das Unternehmen von sich aus, ich ändere was und ich suche nur einen Geldgeber? Oder sagt der Investor eigentlich, hey, wenn wir dir Geld geben, dann lass uns doch bitte auch das und das machen?
Ja, und das ist so ein bisschen der Punkt. Man könnte sagen, ja, klar, kann man trotzdem noch in die Transition-Kategorie fallen. Dann ist es vielleicht nicht die Motivation des Unternehmens, sondern der Investor macht da viel. Aber das ist ja genau der Punkt. Der Investor macht da viel. Also diese Fonds, die diese Dekarbonisierungsstrategien machen, die haben ja auch Leute, die die einzelnen Unternehmen sich anschauen, die deren Geschäftsmodelle analysieren, die Daten beschaffen, die Vorschläge machen. Das ist also tatsächlich ein Mehraufwand des Investors, ja, um diese Wirkung zu erzeugen. Und die wird natürlich nicht abgebildet, weil ich könnte in der gleichen Kategorie, auch mit den gleichen Kriterien jetzt von der Plattform, einfach jemand sein, der sagt, ich guck mal, ah ja, RWE macht jetzt viel Windenergie, ja super, dann gebe ich den Geld. Das ist natürlich auch ein ganz anderer Aufwand des Investors und ein anderer Einsatz des Investors und am Ende auch eine andere Wirkung des Investors, ob ich einfach der passive Geldgeber bin oder ob ich jemand bin, der bewusst eine Strategie vorantreibt.
Ja.
Und das möchte man natürlich auch zeigen können.
Ja, in dem einen Fall finanziere ich nur, ne? Und in dem anderen Fall treibe ich wirklich oder
genau,
versuche das zumindest. Was ist denn, wir sind da jetzt gleich reingesprungen, weil ich wissen wollte, auch rettet uns die Kategorie Transition jetzt nicht eigentlich, aber da sagen Sie klar, nee, noch nicht wirklich. Was ist denn Impact Investing? Wie würden Sie das definieren?
Es gibt natürlich verschiedene Regelwerke im Markt, die im Wesentlichen auch noch alle freiwillig sind, die das Thema Impact Investing definieren. Aber im Prinzip bauen alle diese Regelwerke letztendlich auf vier Kriterien oder Kriterienbereichen auf. Also zum einen geht es eben um diese bewusste Zielrichtung des Investors. Das wird auch manchmal als Intentionalität, Intentionality bezeichnet. Mhm. Das heißt, der Investor ist nicht reaktiv, sondern er wählt eine Investition aus. Er kreiert eine Strategie, um eine spezifische Wirkung zu erzeugen. Mhm. Und das macht er in der Regel, indem er sich eben ein Wirkungsziel festlegt. Er sagt beispielsweise, ich möchte zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen, indem ich in erneuerbare Energien investiere und so das Energiesystem helfe umzubauen und weniger Treibhausgasemissionen zu emittieren. Ich investiere in Immobilienprojekte, die bezahlbaren Wohnraum zugänglich machen und so die Lage bestimmter Bevölkerungsschichten verbessern. Und zu diesem Ziel, was manchmal auch Strategic Impact Objective genannt wird, kommt dann, und das ist tatsächlich auch ein großer Unterschied zur SFDR, kommt dann auch eine bewusste Überlegung sozusagen, wenn ich vorne Geld reingebe, was kann das hinten gesellschaftlich bezogen auf die Umwelt bewirken? Das hat unterschiedliche Namen. Manchmal wird es Theory of Change genannt, also die Theorie des Wandels. Was tue ich vorne rein, was kommt ganz hinten raus, bezogen auf ein Ziel? Manchmal wird es Impact Thesis oder Impact Pathway genannt, aber wichtig ist eben diese Stringenz in der Kette. Und das ist zum Beispiel was, was die SFDR bei der nachhaltigen Investition nicht hat. Die SFDR sagt zwar so ein bisschen basic, ich muss ein Ziel haben und ich muss irgendeinen Indikator haben, das zu messen. Mhm. Aber vielleicht, um das Beispiel erneuerbare Energien zurückzukommen, für die SFDR würde das ausreichen zu sagen, ich will mehr erneuerbare Energien fördern, weil irgendwie ist das ja global galaktisch ganz gut, wenn man das so tut. Und dann messe ich das über, wie viel Geld ich da reingebe. Das würde für einen Impact-Fonds aber definitiv nicht ausreichen. Der würde natürlich vorne sagen, ich tue da Geld rein, in der Regel auch im Bereich Private Assets. Und jetzt kommen wir wieder zum Engagement des Investors, auch sehr viel Know-how, Wissen, Zusammenarbeit, Ermöglichung des Projekts. Mhm. Dann führt es natürlich dazu, dass irgendwie eine Anlage gebaut wird. Dann macht die mehr grünen Strom. Und jetzt kommen wir schon zu einem Punkt, wo man dann auseinanderlaufen könnte, weil mehr grüner Strom ja prinzipiell zum Beispiel in Netzwerken, wo schon komplett Grünstrom herrscht, in den nordischen Ländern, ja erstmal überhaupt nicht mehr zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen beiträgt.
Ja.
Also da bräuchte man auch noch den Punkt, was ersetze ich denn jetzt eigentlich an Energieformen? Also welche Treibhausgasemissionen oder potenziell zukünftige Treibhausgasemissionen kann ich einsparen? Und dann auch, was bewirkt das eigentlich? Also man muss die Kette bis zum Ende gehen. Nur weil ich Treibhausgasemissionen einspare, bewirkt das schon was Gutes? Und dann verbindet man das natürlich. Und da kommt natürlich eine gewisse Wissenschaftsbasierung rein mit der Frage, warum müssen wir weniger Treibhausgasemissionen erzielen? Was sind die Gesamtzielsetzungen weltweit? Was sind die Zielsetzungen hier? Und was bewirkt es am Ende? Nämlich Eindämmung des Klimawandels. Und das ist so ein kompletter Impact Pathway. Und den muss man wirklich von vorne bis hinten gehen.
Der denkt weiter sozusagen, ne?
Der denkt weiter.
Genau. In der gesellschaftlichen Wirkung denkt er weiter.
Und was man dann natürlich auch noch drin haben muss, also im Prinzip ist die SFDR auch wieder so ein bisschen reduziertes Konzept. Die SFDR sagt, ich muss einen Beitrag haben und der muss messbar sein. Und mein Beitrag muss mehr als null sein. Mhm. Also ich muss irgendeinen Beitrag haben. Und im Rahmen des Impact Investing ist schon auch die Überlegung, dass der Investor sich vorher überlegt, welchen Beitrag er leisten will. Er muss den nicht unbedingt quantifizieren, er muss nicht sagen, ich muss X erreichen, was aber trotzdem auch relativ viele machen, auch weil es in bestimmten Strategien mit der Vergütung des Managers verbunden ist, was aber nicht unbedingt zwingend ist. Aber er muss zumindest sehr viel spezifischer überlegen, was ist sozusagen meine Ambition, was möchte ich erreichen. Man wird ja auch nicht in einen Fonds investieren, um das jetzt auf der finanziellen Seite zu vergleichen, der sagt, ja, ich mache da mal was und ich möchte eigentlich, dass das Geld wiederkommt und irgendwas obendrauf. Dem würde ja kein Investor Geld geben, wenn er sagt, ich will da irgendwas obendrauf machen. Sondern normalerweise sagen Fonds ja, ich will eine IRA von X bis Y ja. erzielen. Natürlich ist das alles nicht vordefiniert und dafür hafte ich auch nicht, wenn ich es nicht mache. Aber ich habe ja zumindest eine gewisse Ambition. Und auch das gehört eigentlich bei Impact Investing mit dazu.
Ja.
Das heißt, das ist diese gesamte Kategorie, was will ich erreichen, Intentionalität ist schon mal sehr viel differenzierter als die SFDR. Das ist bei nachhaltigen Investitionen. Und dann kommt ein ganz, ganz wichtiges Element dazu, nämlich die Messbarkeit des Beitrags und der Wirkung. Auch da hat die SFDR natürlich wieder so einen Ansatzpunkt, dass sie sagt, ja, ich muss ja irgendwie auch meinen Beitrag messen. Ich brauche irgendeinen Indikator, wie gesagt, aber wie viel Geld ich in irgendwas reingebe, würde schon ausreichen. Das würde bei Impact Investing jetzt aber nicht ausreichen, sondern da müsste man erstmal sagen, was ist die potenziell messbare Wirkung der Aktivität, in die ich investiere, des Unternehmens, in das ich investiere. Und das ist eine Komponente, die eben häufig etwas schwieriger nachweisbar ist. Was ist mein konkreter Beitrag als Investor dazu? Also um ein Beispiel zu geben, wenn ich in ein Unternehmen investiere, das von sich aus die Transformation vorantreibt oder das ein Produkt herstellt, was eben in der neuen Welt, in der transformierten Welt extrem wichtig ist. Was weiß ich, ich investiere in Vestas, die bauen Windräder, die werden gebraucht, damit eben mehr erneuerbare Energien erzeugt werden können. Dann ist relativ klar, dass das Unternehmen selber einen Beitrag leistet. Weil ohne die Windräder wird es nicht gehen. Dann ist aber die Frage, welchen Beitrag leistet jetzt eigentlich der Investor? Und darüber haben wir gesprochen, dass das ein zentrales Element von Impact Investing ist. Natürlich leistet der Investor erstmal einen Beitrag dadurch, dass er finanziert. Aber die Finanzierung muss natürlich auch eine eigene Wirkung haben. Ob Sie oder ich jetzt eine Vestas-Aktie am Markt kaufen, ich glaube, das wird Vestas nicht ermöglichen, mehr Windräder zu bauen oder weniger. Oder das hat jetzt gar keine konkrete Auswirkung. Das kann natürlich anders sein, auch im Bereich der sogenannten Liquid Assets, über die wir anfänglich gesprochen haben. Wenn ich zum Beispiel ein großer Investor bin und auch eine sogenannte Stewardship-Strategie habe, wenn ich sehr aktiv auf Vestas einwirke und sage, schau mal, wir wollen eigentlich, dass du zwar mehr Windräder baust, aber wir finden, der Stahl, den du nutzt aus Indien, da gibt es ein bisschen Probleme mit der Lieferkette und da gibt es vielleicht Kinderarbeit, mach doch da mal was. Also das ist wieder was anderes, da kann ich auch eine Wirkung erzeugen beispielsweise. Wo natürlich ein sehr starkes Wirkungselement ist, ist wieder, und da halte ich ja auch ein bisschen die Fahne hoch, in den sogenannten Private Assets oder Alternative Assets. Wenn ich das Projekt finanziere, das diese Windräder irgendwo auf den Hügel in der Eifel baut, dann ist nicht nur die Finanzierung ist schon mal essentiell, weil wenn ich das nicht finanziere, kommt jetzt nicht im Zweifel, also ne, ohne meine Finanzierung wird das Projekt nicht stattfinden.
Ja.
Und der zweite Punkt ist, dass eben in diesen Fällen auch noch sehr viel Wissen, Projektmanagement, Know-how in diese Themen reingegeben wird. Und das ist wieder, das verbindet sich so ein bisschen mit dem Grundproblem SFDR sehr stark auf Liquid Assets. Impact Investing ist eine Strategie, die sehr gut funktioniert im Bereich Private Assets. Ne? Ja. Das führt auch so ein bisschen vielleicht dazu, dass sie eher ignoriert worden ist. Aber das sind eben zwei wesentliche Elemente. Was ist eigentlich der Beitrag, den nicht nur das Unternehmen, sondern auch der Investor leistet? Mhm. Und das ist der substanzielle Unterschied zur nachhaltigen Investition. Und dann muss ich es natürlich wieder messen. Und auch da sind typischerweise im Bereich des Impact Investing sehr viel stärkere Anforderungen an die Frage, wie ich diese KPIs definiere, wie ich sie aufbereite. Es gibt sehr, sehr viel Arbeit, die freiwillig über den Markt gemacht worden ist, so Standardwerke für KPIs zu entwickeln, gemeinsame Definitionen zu entwickeln. Da tut sich unglaublich viel. Und ich muss dann eben auch nachweisen, wie ich das mache. Und ich muss sehr klar offenlegen, auch was die Grenzen meiner Methodik sind in dieser Messbarkeit. Also ganz klassisch zum Beispiel sehr viel genutzt wird im Bereich der Bekämpfung des Klimawandels, der Indikator, das KPI, vermiedene CO2-Emissionen. Das ist natürlich immer eine Zukunftsprojektion und es ist immer eine Schätzung, weil man es natürlich nicht messen kann, was man vermieden hat. Und da sind dann die Anforderungen auch relativ stark daran zu sagen, wie mache ich das, was meine Methodik, wie komme ich zu dieser Schätzung und so weiter.
Ja.
Was auch dazu gehört, und das hat wieder was mit dem Beitrag und der Wirkung und dem Engagement des Investors zu tun, gehört eben auch diese Wirkung, die man erzielen möchte, aktiv zu managen. Also nicht einfach Geld geben, gucken, ob es klappt, aber wenn nicht, verkaufe ich wieder. Ist ohnehin im Bereich Private Alternative Assets so ein bisschen schwierig, weil wenn man das Asset einmal gekauft hat, kann man es nicht ohne weiteres einfach so mal wieder verkaufen am nächsten Tag. Ist aber grundsätzlich eben auch Bestandteil, dass man sagt, ich muss auch etwas tun, um die Wirkung, die ich erzielen will, zu erzeugen. Weil ich würde mich ja auch als Investor, als Finanzinvestor nicht hinsetzen und sagen, ja, meine erzielt gewünschte Rendite ist X. Und wenn das nicht klappt, passt es nicht, dann kaufe ich was Neues. Sondern die Idee ist, dass man eben aktiv einwirkt auf das Unternehmen, auf das Asset und diese Wirkung, die man erzielen wird, auch mit begleitet. Und typischerweise gehört dazu auch eben zu sagen, ich möchte natürlich auch keine erheblichen negativen Auswirkungen in anderen Bereichen erzielen.
Ja.
Und am Ende des Gesamtpakets muss ich dann über all das, also meine Zielrichtung, was ich messe, was meine Wirkung ist, wie ich das gemanagt habe, muss ich dann auch berichten. Und zwar auch typischerweise sehr viel detaillierter, als das jetzt im Rahmen der SFDR-jährlichen Berichterstattung der Fall ist.
Ja, ich habe das Gefühl, der Kern auf der einen Seite ist der Investor-Impact. Und zwar sowohl, dass ich von Anfang an ein Ziel habe, einen Investor-Impact zu haben und nicht nur, ich gebe nicht nur Geld, dass ich diesen Investor-Impact auch managen muss und dass ich dann auch darüber berichte. Das ist der eine Kern. Und der andere Kern ist, dass ich weiter denke in der Kette, ne? Also was ist mein Beitrag am Ende auch wirklich gesellschaftlich? Was hat das für Auswirkungen? Wie viel CO2 bei erneuerbaren Energien spare ich wirklich ein? Und was hat das wieder für Auswirkungen und so weiter? Also dass ich einfach weiter denke und dann in Summe detaillierter darüber berichte. Ist das so der Kern oder fehlt mir jetzt was Wichtiges?
Nee, das würde ich genauso sehen. Also die Wirkung des Investors und auch dann das aktive Management und die Messung dieser Wirkung und das Weiterdenken. Und das finde ich, wenn ich da den Punkt noch machen darf, dieses Weiterdenken ist tatsächlich essentiell. Und es ist essentiell nicht nur für den Investor, der ein bestimmtes Ziel erreichen will, sondern es wäre auch essentiell für jemanden wie die Kommission oder wie Regierung, die ja bestimmte Ziele eigentlich erreichen wollen. Also warum haben wir die ganze Zeit über Sustainable Finance und Lenkung der Kapitalströme geredet? Weil man ja identifiziert hat, dass man einen Wandel herbeiführen möchte. Mhm. Kann man das steuern oder kann man das messen dadurch, dass man sagt, ja, man sagt, irgendwas ist gut und schlecht und mehr davon ist gut und irgendjemand gibt dafür Geld? Oder kann man das nicht auch viel besser bewusst darüber steuern, dass es jemanden gibt, der diese Wirkung bis zum Ende durchgedacht hat und der sie aktiv managt?
Ja, absolut. Und gerade diese Intention des Investors und auch das Managen dessen, was ich da erreichen will als Investor, das würde ich auch sagen, das ist wirklich so der große Unterschied. Würde das jetzt bedeuten, ich gebe Geld für eine erneuerbare Energienanlage, die fertig geplant ist, wo ich kein Know-how reingebe, wo ich wirklich nur Geld reingebe, ich nehme auch keinen Einfluss darauf zu sagen, kauf mal andere Solarmodule, weil die nachhaltiger hergestellt sind, sondern ich gebe nur Geld. Wäre das überhaupt Impact Investing?
Ja, das wäre auch Impact Investing. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz Wunderpunkt in der öffentlichen Diskussion gerade, auf den Sie den Finger gelegt haben. Die Frage, brauche ich eigentlich Additionalität und was bedeutet das? Vielleicht so ein bisschen, um einen Schritt zurückzugehen. Das Konzept des Impact Investing wurde ursprünglich entwickelt in der Entwicklungsfinanzierung. Da kommt es her, vor längerer Zeit, also vor ein paar Jahrzehnten. Und in der Entwicklungsfinanzierung war natürlich die Frage der Messbarkeit des Erfolgs von Entwicklungsfinanzierung, wie zum Beispiel der DEG in Deutschland oder der Proparco in Frankreich, war immer die Frage, was habe ich sozusagen bewirkt? Und im zweiten Schritt, habe ich jetzt nicht nur einfach irgendeinen anderen Geldgeber ersetzt? Ja, also für die war immer sozusagen der Gegencheck, habe ich denn auch tatsächlich was ganz Neues bewirkt? Und habe ich nicht einfach nur jemand anders ersetzt, weil es ja Bestandteil meiner Aufgabe ist, als Entwicklungsfinanzierer dahin zu gehen, wo sonst keiner hingeht und das zu tun, was allen anderen wehtut. Das ist ja meine Aufgabe. Mhm. Das heißt, ursprünglich war in dieses Konzept, so wie das die Entwicklungsfinanzierer, die sogenannten DFI, Development Finance Institutions, praktiziert haben, immer dieses Element eingebaut, kommt denn sonst keiner und rettet die Welt?
Ja.
Das funktioniert natürlich nicht für Kapitalanlage von Finanzinvestoren, weil deren Hauptaufgabe ist nicht die Welt zu retten, sondern ist eine finanzielle Rendite zu erzeugen, die im Gesamtzusammenhang zwischen Risiko und Rendite funktioniert, die sicherlich auch eine strategische Komponente haben kann, aber die haben ja eine etwas andere Zielrichtung. Das heißt, wenn man jetzt hingehen würde und dieses Kriterium der Additionalität, so wie das ursprünglich für Entwicklungsfinanzierer mal gedacht war, hier anwendet und sagt, ja, wenn ich diesen Windpark nicht finanziere und der ist aber finanziell sinnvoll, dann wird es ja irgendjemand anders geben, der das Geld gibt. Dann hat man das Thema im Prinzip für Finanzinvestoren schon komplett erledigt. Muss man aber nicht, weil die tatsächliche Wirkung des Investors ja nicht auf der Frage beruht, ob denn nicht in einem Alternativszenario irgendjemand anders kommt und das Geld gibt. Sondern die Idee ist ja, kann das Geld eine konkret zurechenbare Wirkung erzielen? Und das ist zum Beispiel mit dem Vestas-Beispiel, was wir ursprünglich hatten, anders. Also Ihre, meine Aktie wird keine konkret zurechenbare Wirkung bei Vestas erzielen.
Nee, schon gar nicht, wenn es keine Kapitalerhöhung ist, sondern einfach auf dem Secondary Market die Aktie gekauft. Dann ändert sich ja bei Vestas gar nichts. Ja.
Und deshalb ist das auch so ein, also immer wieder, wenn wir Diskussionen im Markt haben, auch mit Leuten, die sich dieses Thema Impact Investing das erste Mal angucken und die irgendwie auch noch im Kopf haben, Additionalität bedeutet ja, da geht sonst keiner hin. Das ist natürlich ein Denkfehler. Also das ist nicht Bestandteil dessen und deshalb nennen wir das häufig tatsächlich auch nicht Additionalität, einfach weil der Begriff etwas anders besetzt ist, sondern wir nennen es Beitrag, weil es kommt auf den konkreten Beitrag an, den der Investor leistet. Das kann Geld sein, das kann Interaktion sein, das kann Management sein, das können sehr viele unterschiedliche Dinge sein. Und da muss man nie diesen Test machen, was wäre denn in einer Alternativwelt, hätte da sonst keiner Geld gegeben. Okay. Also abgesehen davon, dass es natürlich schwer nachweisbar ist.
Ja, also Geld kann auch ein Beitrag sein. Es muss nicht notwendigerweise Know-how oder Projektmanagement oder Einfluss darauf, nehmt mal andere Solarmodule oder so sein. Geld alleine kann auch ein Beitrag sein.
Das ist so und das ist auch sehr wichtig so. Und vielleicht, um das als Beispiel zu nennen, es gibt ja andere Rechtsordnungen, in denen das Thema Impact Investing tatsächlich auch schon eine regulatorische Anerkennung erfahren hat, beispielsweise in Großbritannien. Die Briten haben sich ja erstmal angeschaut, was die EU so mit der SFDR macht. Und nachdem ausreichend Erfahrungen gesammelt worden sind, haben sie ja ihr eigenes Regime veröffentlicht, das sogenannte SDR, Sustainability Disclosure Regime. Das hat auch Produktkategorien, allerdings nicht für Fonds institutioneller Investoren. Und eine dieser Produktkategorien heißt tatsächlich Sustainability Impact. Mhm. Und dafür haben die sehr, sehr viel Feedback aus dem Markt gesammelt, auch von vielen Impact-Managern, Impact-Investoren aus der Wissenschaft. Und einer der Punkte, zu dem es das meiste Feedback gab, war wirklich das Thema Additionalität. Was sie dann geändert haben vom Begriff tatsächlich, das heißt nicht mehr Additionalität, das heißt jetzt Beitrag. Und da haben sie ganz klar gesagt, also wir wollen eben nicht dieses Hinwegdenken und dann wäre ganz bestimmt nichts passiert, sondern wir wollen diesen messbaren Beitrag haben, der kann Geld sein, der kann Interaktion sein, aber wir wollen eben weg von der Art und Weise, wie das mal für Entwicklungsfinanzierer gedacht worden ist.
Okay. Und damit ich mir das noch so ein bisschen besser vorstellen kann, also ich wollte Sie noch fragen, sind es eher Primary Markets oder Secondary Markets und eher Public Assets oder Private Assets? Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr drauf gucken. Wo Impact Investing vor allem stattfindet, ist jetzt, glaube ich, klar. Was mir noch nicht klar ist, was sind denn das typischerweise für Arten von Investoren? Also sind das auch Versicherungen, Pensionskassen und ähnliche oder sind das ganz andere Arten von Investoren, die sich dafür interessieren?
Es ist ein sehr breites Spektrum von Investoren, die sich prinzipiell für das Konzept interessieren. Vielleicht ist es ganz hilfreich, wenn man sich Impact Investing so ein bisschen als eine Skala vorstellt und sagt, es gibt natürlich Impact, also es gibt nicht sozusagen nur eine Art, Impact Investing zu betreiben. Es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Assetklassen. Es gibt auch unterschiedliche Ambitionen. Und dieses Thema, ich möchte eine finanzielle Rendite erzielen, daran kann man natürlich auch so ein bisschen spielen. Das heißt, wenn man sich Impact Investing als Skala anschaut, geht man vielleicht da los, wo man sagt, ich habe einen Beitrag, der ist zwar messbar, aber der ist relativ gering oder ja, da ist nicht der Fokus drauf. Der Fokus liegt vielleicht dann eher tatsächlich auf der finanziellen Rendite bis hin zu, ich schaue mir Strategien an, wo tatsächlich auch die finanzielle Rendite mit der Erhöhung oder Messbarkeit meines Beitrags gekoppelt ist, siehe beispielsweise dieser Dekarbonisierungs-Private-Equity-Fonds, über den ich gesprochen habe, bis hin zu, und das sind auch Impact-Investing-Themen, wo man sagt, jetzt gehe ich aber in Venture Capital, jetzt gehe ich in etwas, was ich eigentlich vom Risikorenditeprofil so nicht machen würde, weil ich eben Fokus lege auf diese strategische Impact-Wirkung, die ich erzielen möchte. Und in dieser Skala tummeln sich natürlich ganz unterschiedliche Investoren. Ja. Also ganz am Ende da, wo das Hauptaugenmerk auf die Erzielung einer Wirkung liegt und man letztendlich sagt, natürlich möchte ich mein Geld zurück und irgendwie was verdienen, aber das ist jetzt nicht so wichtig wie viel, Hauptsache ich habe ganz, ganz viel Wirkung. Da werden Sie natürlich keine Versicherer oder Pensionsfonds finden oder jedenfalls nicht mit größeren Summen, einfach weil deren Zielrichtung ja auch ist, eine finanzielle Rendite für ihre Versicherungsnehmer, für ihre Pensionäre zu erzielen. Und da findet man dann häufig tatsächlich eher auch Stiftungen, da findet man Family Offices, auch aufgrund der Ausrichtung der High Net Worth Individuals, um die es geht, die sagen, ich will das aber.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen eher typische Venture Capital Angels, die sich sehr stark auf dieses Thema ja, Enabling, also neue Technologien und so weiter fokussiert haben. Also da finden Sie die Art von Investoren, die sich da tummeln, natürlich ohne Ausschluss wird es immer das eine oder andere geben. Dann gibt es einen relativ großen Block, wo man sagen könnte, dass eben finanzielle Rendite und Wirkung gleich läuft. Es wird auch manchmal als Value-Aligned Impact Investing bezeichnet, und Value in dem Sinne ist tatsächlich Financial Value gemeint. Das ist natürlich ein absoluter Sweet Spot für große institutionelle Investoren, die auch bestimmte Renditeziele haben. Einfach, weil man in diesem Bereich, da reden wir über Renewables, da reden wir über Dekarbonisierung, da reden wir aber auch zum Beispiel über Social Housing mit entsprechenden Konstellationen, weil man da eben mit einer diversifizierten, risikoadjustierten Investition finanzielle Rendite und Wirkung gleichzeitig erzielen kann. Und dann gibt's natürlich die Form, wo der Beitrag vielleicht auch nicht ganz so klar messbar ist, wo man aber dafür dann eben im Bereich der liquiden Assets unterwegs ist. Und da findet man dann auch eher tatsächlich Produkte, die jetzt für Verbraucher geeignet sind, weil, und das hatten wir am Anfang gesagt, dieser gesamte Bereich der Private Markets eben für Verbraucher nicht so wirklich zugänglich ist.
Ja.
Und das muss man sich so vorstellen. Es ist ein sehr großes Becken mit sehr vielen unterschiedlichen Schwimmern drin und jeder findet irgendwo seinen Bereich. Und das ist eben auch wichtig, dass Impact Investing nicht nur einen Bereich dieser Skala abdeckt und dass egal, was im Bereich Impact Investing definiert wird, man zwar gemeinsame Charakteristika finden sollte, über die wir gerade gesprochen haben, dass man aber nicht sagt, ich will jetzt eben nur einen ganz kleinen Teil dieser Skala abdecken, weil dann würde man wiederum diese Hebelwirkung, die das Konzept hat, zu stark limitieren.
Mhm. Und bei diesem Bild dieser großen Skala oder dieses großen Schwimmbeckens stelle ich mir jetzt auch automatisch die Frage, dann kann man auch gar nicht pauschal sagen, Impact Investing ist in der SFDR nicht adressiert, weil ein Teil des Schwimmbeckens, ein kleiner Teil zumindest, den gibt es in der SFDR schon irgendwie, oder? Also wenn ich jetzt sagen würde, die Finanzierung einer erneuerbaren Energieanlage, die da schon fertig geplant ist und wo jetzt nur noch Geld gebraucht wird, das wäre eine nachhaltige Investition nach der SFDR und das könnte zumindest in abgespeckter Form gleichzeitig auch Impact Investing sein.
Ja, nicht mal unbedingt nur in abgespeckter Form. Also Impact Investing ist tatsächlich etwas, was sich heute auch schon im Rahmen der SFDR bewegt. Also wenn wir das Schwimmbad haben, die Impact Fonds schwimmen heute schon in der SFDR sozusagen. Und manche davon sind sogenannte Artikel 9 Fonds, also solche, die nachhaltige Investitionen machen müssen. Was eine nachhaltige Investition ist, haben wir ja schon anfänglich drüber gesprochen. Und manche von denen sind aber auch tatsächlich sogenannte Artikel 8 Fonds, die zwar ökologische und soziale Merkmale oder soziale Merkmale verfolgen, die aber eben sagen, aus bestimmten Gründen bin ich nicht bei der nachhaltigen Investition. Das ist zum Beispiel dann im Bereich der Transformation der Fall. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es eine komplette Welt außerhalb der SFDR ist, aber viele dieser Fonds tun sich mit der SFDR relativ schwer, weil sie einfach nicht für diese Art von Strategie gedacht ist. Also idealfalls zum Beispiel, wenn ich als erneuerbare Energienfonds dann auch im Rahmen von Artikel 9 SFDR mich klassifiziere und sage, ja, natürlich habe ich nachhaltige Investitionen, dann laufe ich gleich mit anderen, die eben diesen Aufwand, die Investorenwirkung, das zu Ende denken, der Wirkung gar nicht haben. Das heißt, ich schwimme eigentlich als Hochleistungsschwimmer in einem Becken mit ganz vielen, die da gerade ein Seepferdchen haben.
Ja.
Ich bin Schwimmerin, das merkt man vielleicht am Beispiel. Ja? Und das ist natürlich was, klar kann ich da in dem Becken schwimmen. Ich komme auch definitiv durch und über Wasser. Aber meine Besonderheit wird ja in keiner Weise anerkannt im Rahmen dieser Regulatorik. Und dann gibt es andere Fonds, die vielleicht auch gerade im Bereich der Transformation unterwegs sind oder die sich mit diesem sehr rigiden Modell von DNSH bei den PI-Indikatoren schwer tun. Vielleicht auch, weil sie eher im Bereich Startups, Venture Capital, Private Equity in bestimmten Bereichen unterwegs sind. Die sagen, ich traue mir das eben nicht zu, Artikel 9 zu sein oder es passt nicht zu meiner Anlagestrategie, aber ich bin natürlich trotzdem Impact-Fonds. Und da haben wir sehr häufig das Problem, dass dann sowohl Investoren als auch Aufsichtsbehörden denken, ja, aber wenn du Impact machst, dann musst du doch Artikel 9 sein. Das heißt, wenn du dich Impact-Fonds nennst und dann aber nur in Anführungszeichen dich nach Artikel 8 einordnest, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Dann machst du bestimmt nicht das, was du tust. Und das ist auch ein erhebliches Problem, was wir gerade im Markt haben, dass auch die Tatsache, dass Impact Investing gar nicht anerkannt wird in diesem Regelwerk, dazu führt, dass Aufsichtsbehörden gerade bei dem Thema Impact Investing wahnsinnig hellhörig sind, wie ich finde persönlich auch hellhöriger, als es eigentlich sein muss, und da überall dann Impact Washing, das ist tatsächlich ein Begriff, wittern und sagen, da müssen wir also nochmal genau hinschauen. Und gerade die Fonds, die eben sagen, ich mache keine nachhaltigen Investitionen, da müssen wir nochmal ganz genau hingucken. Und das kann doch eigentlich so nicht sein. Also wir haben die Situation, dass die einen schwimmen als sehr guter Schwimmer mit den Seepferdchen im gleichen Becken und die anderen haben Schwierigkeiten, über Wasser zu bleiben, weil man ihnen das Leben besonders schwer macht.
Weil da ein bisschen Misstrauen ist, ja. Ich glaube, ich hätte zwar noch Fragen zu Impact Investing gehabt, also zu den Details von Impact Investing, aber ich glaube, die haben wir schon mit beantwortet. Und ich glaube, es ist auch schon klar, also mir zumindest, warum es einen wertvollen Beitrag leistet und leisten kann, weil es eben nicht nur auch und ganz wichtig Geld für die Transformation gibt, aber darüber hinaus eben auch der Treiber der Transformation sein kann, wenn es eben wirklich die Intentionalität des Investors gibt. Und weil das gerade so eine perfekte Überleitung war, weil Sie nämlich schon darüber gesprochen haben, was macht es für die Impact-Fonds schwer im Markt, würde ich da jetzt hingehen und sagen, was wäre denn anders? Also angenommen, Impact Investing würde in der SFDR anerkannt. Was würde das verbessern? Weil ich könnte natürlich sagen, naja, wenn ich das Ziel Impact Investing habe, dann kann ich das ja auch heute schon tun. Es hält mich ja keiner davon ab, das zu tun. Was wird besser? Warum hilft es, das in die SFDR in irgendeiner Art und Weise mit aufzunehmen?
Also was Impact Investing tatsächlich im EU-Kontext braucht, um auch zu wachsen, um es wieder mit dem Ausgangspunkt zu verknüpfen, wir brauchen die Milliarden und ja, zwar mehr als Milliarden. Wir brauchen dieses Geld, was in die Transformation fließt, was in den Ausbau von Infrastruktur fließt, was in ganz viele Themen fließt, wo wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln müssen, wollen, können. Um das zu erreichen, müssen wir natürlich auch einen Freiraum schaffen für Strategien, die dazu aktiv beitragen. Und diesen Freiraum gibt es heute nicht. Also wir haben vorhin ein bisschen drüber gesprochen und gesagt, natürlich hindert mich die SFDR nicht daran, das zu tun, was ich will. Das stimmt nur begrenzt. Die SFDR hindert mich nicht, wenn ich es schaffe, eben in diese Artikel 9-Kategorie oder eben Nicht-Kategorie, Offenlegungskategorie reinzukommen. Sie erkennt aber nicht an, was ich mehr tue, und sie hindert mich tatsächlich, wenn ich eben in einem anderen Bereich offenlege und ich ständig dann gefragt werde, ja, aber warum bist du denn eigentlich nicht Artikel 9? Warum kommst du da nicht hin? Meinst du das wirklich ernst? Was tust du da Komisches? Das steht ja gar nicht in der Regulatorik drin. Also Okay. Wir sind noch nicht mal an dem Punkt, wo wir sagen könnten, man kann alles heute machen. Also man kann es heute mit sehr viel Aufwand, sehr viel Mühe und sehr viel Beschränkungen machen. Mhm. Der zweite Punkt ist, also sozusagen die Idee ist ja, dahin zu kommen, dass man nicht nur diese Beschränkungen dafür sorgt, dass die Beschränkungen nicht mehr da sind, sondern wirklich auch einen Freiraum zu schaffen, für eine Strategie sich zu entwickeln. Impact Investing gibt es auch schon seit einigen Jahrzehnten, aber so wie das heute sich entwickelt, ist es auch noch ein relativ junges Konzept. Das heißt, zusätzlich zu der Frage, darf ich ihm nicht das Leben schwer machen, damit es wachsen kann, braucht es natürlich auch einen gewissen Freiraum, um sich weiterzuentwickeln. Wir sehen im Moment sehr, sehr viel Standardisierung im Markt über verschiedene Verbände, Institutionen, Koalitionen, die zusammenarbeiten, die einfach gemeinsame Prinzipien für die Definition verschiedenster Elemente von Impact Investing entwickeln wollen. Es geht ums Reporting, es geht um die Indikatoren, die man misst. Also es tut sich da eine gewisse Standardisierung, auch ganz ohne Regulatorik, oh Wunder. Mhm. Und der muss man, also diese Entwicklung darf natürlich nicht abgewürgt werden. Das heißt, der Wunsch ist nicht nur Barrieren beiseite zu schaffen, sondern auch einen gewissen Freiraum für dieses Konzept zu schaffen, sich zu entwickeln. Und man kann natürlich auf verschiedenste Art und Weise heute vorgehen. Ne? Wir haben vorhin drüber gesprochen und gesagt, wird die SFDR Kategorien haben, dann läge es ja nahe zu sagen, ja gut, dann lass uns doch eine Impact Investing Kategorie machen. Und das ist auch tatsächlich was, was verschiedene Verbände im Markt gefordert haben. Der Nachteil so einer Kategorie, und das haben wir vorhin ja bei dem Beispiel Transition, Transformation gesehen, wenn man das so denkt, wie der Regulator das denkt, müsste man es relativ rigide definieren und auch sagen, das ist drin, das ist draußen und auch auf eine Art und Weise, wie man vielleicht diese Entwicklung, diese Bewegung, die man gerade sieht, gar nicht so gut abbilden kann. Die andere Alternative wäre hinzugehen und zu sagen, gut, das ist vielleicht keine eigene Kategorie, gerade auch, weil es ja relativ viel Überschneidung gibt zu Transformation und Sustainable in bestimmten Bereichen. Sondern das ist sozusagen ein Konzept als zusätzliches Anlagekonzept, was wir anerkennen im Rahmen der SFDR, wo wir sagen, ja, das gibt es und das kann ich als Investor machen. Das ist aber nicht unbedingt eine eigene Kategorie, die ich ganz klar von den anderen Kategorien abgrenzen muss. Das hat zum Beispiel die Plattform so erwähnt in ihrem Bericht und gesagt, ja, kann es vielleicht ein Add-on sein, ja, kann man Sustainable Plus Impact machen oder Transition Plus Impact. Hat aber natürlich wieder den Nachteil, dass ich mich damit auf diese relativ rigiden Kategorien der Plattform festlege. Was eine Alternative wäre, um im Moment den Markt voranzubringen, diese Barrieren zu beseitigen, aber auch Freiräume für die weitere Entwicklung zu schaffen, wäre zum Beispiel, dass die Kommission das Thema Impact Investing anerkennt und sagt, ja, wir wissen, das ist was, das entwickelt sich gerade. Es gibt bestimmte Kriterien, die es braucht, sozusagen, um in den Bereich Impact Investing zu kommen als Grundkriterien. Und ansonsten geben wir jetzt auch mal den Aufsichtsbehörden mit, entspannt euch ein bisschen, das ist nicht böse, das gibt's. Das entwickelt sich weiter, natürlich sollt ihr da hingucken, natürlich sollen Investoren da hingucken. Aber geht mal weg von diesem Fokus auf Impact-Washing, erkennt an, dass es Impact-Investing gibt und lasst die einfach mal ihre Sachen machen, ein paar Jahre. Und dann sind wir vielleicht an einem Punkt, wo wir auch eine eigene Kategorie schaffen können.
Ja, okay.
Und das ist, glaube ich, gerade sozusagen auch eine wichtige Entwicklung, anzuerkennen, dass es noch ein bisschen Freiraum braucht, dass es vielleicht noch nicht komplett ausdifferenziert ist, dass es aber schon Einigkeit dazu gibt, was die Grundzüge von Impact Investing sind. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Und dann in dem Kontext auch anzuerkennen, das existiert, das ist wichtig, das leistet einen wichtigen Beitrag. Wir wollen das weiter fördern.
Ja. Also als ersten Schritt erstmal anerkennen, dass überhaupt der Investor noch eine sehr wichtige andere Rolle spielen kann, außer das Sparschwein zu sein, dass das Geld gibt. Ja, und dann aber auch den Freiraum zu ermöglichen, dass sich das entwickelt, weil, wie Sie schon gesagt haben, bei den Kategorien, da wirkt man auch sehr viel Flexibilität ab, wenn man eine feste Kategorie jetzt definieren würde für Impact Investing.
Ja. Und wir sehen das tatsächlich auch in anderen Rechtsordnungen. Also das ist das Schöne, wenn man im Bereich der Kapitalanlage unterwegs ist, dass man ja sehr viel sozusagen zumindest virtuell rund um die Welt kommt. Ich hatte vorhin die Briten erwähnt, das ist natürlich nicht sehr weit weg, das ist nur einmal über den Kanal, die eben eine Kategorie eingeführt haben für Privatanleger. Was es aber auch als interessante Entwicklung gibt, ist, und jetzt kommen wir auf die ganz andere Seite der Welt, in Japan. In Japan gibt es im Moment ein sehr großes Interesse an dem Thema Impact Investing und letztes Jahr hat die japanische Aufsicht in Zusammenarbeit mit der japanischen Regierung und vielen großen Playern im japanischen Markt so eine Art Empfehlung, also Guidelines entwickelt, was denn Impact Investing ist und wie große institutionelle Investoren, gerade eben auch Versicherer beispielsweise und Banken, sich diesem Thema nähern können. Und diese nicht bindende Guideline hat aber tatsächlich sehr viel angestoßen, die hat sehr viel bewirkt, die hat eben genau diesen Freiraum geschaffen. Mhm. Das muss man natürlich kulturell wissen, dass wenn die Aufsicht was in Japan sagt und selbst wenn es nicht bindend ist, versuchen schon auch alle, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen, sich dran zu halten. Aber man sieht hier eben sehr vorsichtiges Herangehen, um diese Freiräume nicht zuzumachen, um die Weiterentwicklung des Konzepts zu ermöglichen, aber gleichzeitig eine Basis zu schaffen, wo auch gerade die großen Investoren sagen können, ich kriege jetzt aber nicht ganz viele Fragen von meiner Aufsicht, wenn ich in einen Fonds investiert habe, der Impact heißt, weil Impact gibt's ja in meiner Regulatorik gar nicht.
Ja, das fand ich auch total interessant, als Sie das beschrieben haben, weil ich schon natürlich irgendwie im ersten Augenblick gedacht habe, naja, es hält mich ja keiner davon ab, Impact Investing zu machen, dann steht's halt nirgends drin, ist doch egal. Aber Sie haben natürlich völlig recht und das habe ich jetzt auch schon über viele Jahre beobachtet, da ist schon eine extreme Vorsicht im Markt, in allen Bereichen, im ganzen regulierten Bereich, so rum ist es richtig, dass wenn ich sehe, da ist irgendwas nicht vorgesehen oder es hat sich auch schon mal eine Aufsichtsbehörde kritisch dazu geäußert, wie sie es ja Impact Washing genannt haben, dann werden die Marktteilnehmer sehr vorsichtig, ja. Und dann kann ich auch was abwürgen, obwohl mich natürlich niemand davon abhält, es zu machen, weil es ja nicht verboten ist, aber die Scheu davor, da was falsch zu machen und da in Probleme zu laufen, die ist natürlich riesig. Und so eine Kombination aus, ich erkenne es irgendwie an, ich sag was darüber, ich mache es nicht böse, aber ich würge es auch nicht ab dadurch, dass ich es zu eng eingrenze. Das ist quasi der Gedanke, oder?
Das ist der Gedanke und da sind wir dann auch wieder in einem Prozess. Vielleicht sind wir in ein paar Jahren soweit, sollten wir uns hier in Produktkategorien entwickeln, da auch eine entsprechende Kategorie zu schaffen. Mhm. Und wir wollen keine Taxonomie, wo irgendein Wissenschaftler sagt, das ist es. Und das wird jetzt für die nächsten 20 Jahre gemacht, ne? Also die Welt verändert sich schneller, als ein Wissenschaftler das sagen kann. Sondern wir wollen ein prinzipienbasiertes Konzept schaffen, anerkennen, mit dem auch einzelne Manager dann loslaufen können, sich sehr viel Gedanken darüber machen können, wie sie bestimmte Strategien umsetzen, für wen das attraktiv ist, welche finanzielle Rendite, welches Risiko für diese Investoren machbar ist und dann letztendlich ein Produkt konzipieren, was sich sicher Impact Investing nennen kann. Ohne dass es gleich Nachfragen von der Aufsicht gibt oder ohne dass der Investor sagt, ah, ich weiß nicht, das ist irgendwie schmuddelig, das ist noch nicht anerkannt. Aber gleichzeitig eben diesen Freiraum ermöglicht, eigene Strategien umzusetzen. Der Markt ruft eigentlich, also gerade Impact Manager rufen eigentlich nicht danach, dass irgendjemand ihnen sagt, was sie zu tun haben. Die wissen das sehr gut. Also die haben da sehr viel Zeit, Ressourcen und Wissen reingesteckt in die Frage, wie sie ihre eigenen Strategien umsetzen. Und ihnen geht es eher darum, tatsächlich diese Anerkennung zu bekommen, bestimmte Grundprinzipien, eine Struktur, an denen sie sich orientieren können, auch wenn gerade, wenn sie mit Investoren sprechen. Sie wollen aber bitte nicht, dass irgendjemand sagt, mach jetzt eine Impact-Taxonomie. Ja? Also folgende 15 Investitionen sind Impact-Investing und alles andere nicht.
Ja, ja, logisch. Und Sie haben da ja total viel Zeit und Herzblut und Energie reingesteckt. Wie sind denn die Chancen, dass das funktioniert?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also wir haben ja im Moment, und das muss man so ein bisschen vielleicht auch im Gesamtkontext sehen, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, die SFDR wird reformiert. Das heißt, es gibt gerade sehr viele Überlegungen, wie man das neu aufstellen kann. Das Ganze befindet sich aber in einem Gesamtumfeld, wo es sehr stark auf Vereinfachung, Reduzierung von Vorschriften, Entlastung von Unternehmen rausläuft, weil das ist gerade der Hauptauftrag der aktuellen Kommission. Immer noch balanciert, auch mit der Tatsache, man möchte jetzt nicht alles komplett über Bord werfen. Also irgendwie gab es ja einen Grund, warum man Themen wie SFDR, Nachhaltigkeitsberichterstattung etc. eingeführt hat. Aber es gibt eben gerade sehr, sehr stark diesen Druck zu vereinfachen. Wie sieht es dafür aus, ein neues Konzept in eine bestehende Regulatorik zu integrieren? Mhm. Ja, also Vereinfachung spricht natürlich eher tatsächlich dazu zu sagen, nee, wir behalten jetzt erstmal, was wir haben. Wir wollen da nichts zusätzlich machen. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Feedback, was es teilweise im Markt gab. Man sieht das beispielsweise bei den Stellungnahmen der verschiedenen Aufsichtsbehörden. Es gab einige, die letztes Jahr noch gesagt haben, wir wollen 3, 4 oder mehr Produktkategorien. Inzwischen hat sich das sehr stark runtergedampft, eben auf Sustainable und Transition. Weniger ist besser, ne? Also weniger ist besser. Mhm. Aber wenn weniger so eng ist, dass es einen großen Teil des Markts nicht abbildet, hilft es auch nicht weiter.
Ja.
Gleichzeitig, und das ist vielleicht auch das Pferd, auf das wir setzen, in einem größeren Kontext gibt es natürlich unglaublich viele Probleme, die es zu lösen gibt. Aktuell. Und es werden auch nicht weniger. Das heißt, als EU, aber auch als Regierung der einzelnen EU-Länder sehen wir ja schon, wir müssen bestimmte Probleme angehen und wir haben letztendlich auch nicht das Kapital, das selber zu machen. Deutschland ist ein gutes Beispiel. Wir haben das Infrastruktursondervermögen, was eben den Ausbau von Infrastruktur insgesamt, aber zum Teil eben auch von klimafreundlicher Infrastruktur fördern soll. Aber die Grundidee ist natürlich, dass das jetzt nicht alles ist an Geld, was in diese Themen reingeht, sondern es soll private Investoren geben, die eben ganz viel mehr dazugeben. Das heißt, ich muss ein Problem lösen, ich habe nicht das Geld dafür, ich muss irgendwie auch eine Möglichkeit finden, Geld zu steuern, und dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt der SFDR, aber diesmal möchte ich eigentlich ja auch eine echte Wirkung erzielen. Und da spielt natürlich Impact Investing so ein bisschen auch in die Karten, da wo es sehr viele Probleme gibt, um die ich mich kümmern muss, und wo ich viel privates Kapital brauche, kann ich natürlich nicht gleichzeitig diese Freiräume zumachen. Japan ist ein ganz spannendes Beispiel. Also der Grund, warum die Japaner diese Guidelines entwickelt haben, ist, weil man festgestellt hat, dass es extrem viele Themen gibt, die man in Japan von Regierungsseite in den nächsten Jahren, Jahrzehnten angreifen muss. Die Überalterung der Gesellschaft, das große Gefälle zwischen Land und Stadt etc. Und gemerkt hat, wir haben eigentlich gar nicht die Gelder als Regierung, das selber zu machen. Wir brauchen also die privaten Investoren. Und die kriegen wir natürlich nicht, wenn die weiterhin irgendwie das in dem Bereich der Liquid Assets weltweit in das investieren, was sie schon immer gemacht haben, sondern wir wollen zumindest als Konzept dieses wirkungsbasierte Investieren, wir wollen das Impact Investing anerkennen, auch damit wir die Investoren mitnehmen können, Lösungen für unsere Gesellschaft zu finanzieren. Und das ist für mich der andere Punkt, ja, Vereinfachung, alles einfacher machen, streichen, reduzieren, bloß nicht komplizierter. Aber gleichzeitig natürlich diese Perspektive, wir müssen ja trotzdem was ändern. Also die Probleme sind ja nicht weg.
Ja, der klassische Zielkonflikt. Ne? Die SFDR hat immer noch das Ziel, privates Kapital in die Transformation der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit zu bringen. Das ist ja nicht weg, das Ziel. Das ist ja auch nicht falsch neuerdings. Und gleichzeitig soll es einfacher werden und nicht noch mehr Regelungen. Ja, und da ist die Frage, wie entscheidet man sich zwischen diesen beiden Zielen? Oder gibt es eben den Kompromiss, das Impact Investing auf eine sehr einfache und schlanke Art anzuerkennen, ohne es sehr viel komplizierter zu machen, aber trotzdem irgendwie die SFDR ihren Zielen näher zu bringen?
Ja, und das mit der einfachen und schlankeren Art, das ist tatsächlich das, was wir versuchen zu erreichen. Sie hatten es ja vorhin angesprochen, es gibt eine europaweite Initiative von ganz vielen unterschiedlichen Playern aus dem Finanzmarkt, aber auch aus der Wissenschaft etc., die eben gesagt haben, jetzt ist eigentlich ein Zeitpunkt, diesen Freiraum zu schaffen. Wir müssen diese Barrieren wegräumen. Wir wollen aber nicht an den Punkt kommen, wo wir jetzt schon heute eine Kategorie machen, auch mit den damit verbundenen Risiken, dass es zu eng definiert wird. Kann denn nicht zum Beispiel die Kommission, so wie sie das für das Thema Transformation gemacht hat, einfach sagen, okay, wir erkennen das an, es gibt so eine Art non-binding Guidance, sagt, ja, Impact Investing gibt's und das sind für uns so die wesentlichen Kriterien, an denen ihr euch orientieren könnt, lieber Manager, lieber Investor, wenn ihr das machen wollt. Und ansonsten beobachten wir das Thema weiter und wir sind mit euch im Dialog und dann schauen wir mal, wohin sich das entwickelt. Ja. Das hat für das Thema Transformation eigentlich einigermaßen gut funktioniert. Die Kommission hat 2023, als sie gemerkt hat, das ist ein absoluter Geburtsfehler in der SFDR, wir haben Transformation nicht drin, tatsächlich auch so eine Notice veröffentlicht und gesagt, ja, also ne, wir sind ja jetzt nicht hier der Regelsetzer, wir können die SFDR nicht ändern, aber wir finden, dass Transformationsfinanzierung wichtig ist. Und das sind Kriterien, die du als Investor oder die du als Manager da anwenden kannst und hat so diesen Freiraum geschaffen. Und diesen Zustand wollen wir gerne, wollen wir jetzt für Impact Investing erreichen.
Ja, verstehe ich. Ich könnte das noch stundenlang weiter diskutieren mit Ihnen. Vor allem wollte ich Sie eigentlich auch noch fragen, wenn Sie in der SFDR ändern könnten, was Sie wollten, was würden Sie denn dann noch ändern, damit die SFDR ihre Ziele besser erreichen kann? Aber jetzt haben wir schon so lange gesprochen, das frage ich Sie jetzt nicht mehr. Das besprechen wir ein anderes Mal, bei einem Glas Wein oder so. Nochmal zum Zeitplan. Sie haben ja schon gesagt, viertes Quartal ist angekündigt von der EU-Kommission, könnte auch später werden. Angenommen, es wäre eine geänderte SFDR beschlossen. Wie lange dauert es denn dann noch, bis die dann in Kraft tritt?
Das wird tatsächlich noch ein bisschen dauern. Also ich werde manchmal gefragt und sage, ja, wenn die Kommission dann irgendwie im Dezember die neue SFDR veröffentlicht, muss ich mich doch ab Januar dran halten? Nein. Also das ist ja ein relativ differenzierter Gesetzgebungsprozess. Wir ändern ja hier eine sogenannte Level 1 Regulatorik. Das heißt etwas, wo auch Parlament und Rat zustimmen müssen und auch mitverhandeln müssen. Das heißt, wenn die Kommission zum Beispiel im November oder im Dezember ihren Vorschlag für die SFDR veröffentlicht, dann wird sie das erstmal Kommission und Rat vorlegen und die werden dann sich auf ihre eigenen Verhandlungspositionen einigen. Dafür gibt es kein spezifisches Zeitfenster. Das heißt, die können sich erstmal die Zeit nehmen, die sie brauchen. Es ist zu vermuten, dass das relativ schnell gehen wird, weil natürlich auch Parlament und Rat gesagt haben, wir wollen jetzt hier an dem Vereinfachungsstrang mitziehen, wir wollen dran mitarbeiten. Wir haben zum Beispiel im Rahmen des sogenannten Omnibus-Verfahrens, wo hier Nachhaltigkeitsberichterstattung und Taxonomie angepasst werden, gesehen, dass sich die Prozesse relativ stark beschleunigen können.
Ja.
Aber das heißt, wir reden immer noch über einen Prozess, der mindestens, mindestens ein halbes Jahr dauert, wenn nicht noch länger. Das heißt,
und dann gibt es eine Übergangsfrist in der Regel.
Und dann muss es eine Übergangsfrist geben, weil man kann ja nicht sagen, so ab morgen haben sich alle Fonds, auch die bestehenden, an SFDR zu halten. Das wird ein bisschen schwierig. Das hat die Kommission ein einziges Mal gemacht, nämlich mit der Einführung der neuen Offenlegungsvorlagen für Nuklear und Gas. im Rahmen der Taxonomie, da war es wirklich so, weil man hat vergessen, die Einführungsfrist mit einzufügen. Also der Vorschlag, der erstmal sagte, bitte hier Einführungsfrist einfügen, das hat man dann nicht gemacht. Und die wurden Freitag veröffentlicht und galten ab Montag.
Sehr schön.
Und dann haben alle Aufsichtsbehörden dazu Stellung genommen und gesagt, nein, natürlich geht das nicht, dass ihr alle eure Fonds jetzt übers Wochenende umstellt. Es war noch das Karnevalswochenende, als Kölnerin war es noch schlimmer sozusagen. Das heißt, es wird eine Übergangsfrist geben. Vielleicht wird man sagen, neue Fonds haben innerhalb von x Monaten sich dran zu halten. Altfonds müssen innerhalb von einem Jahr oder so umgestellt werden. Oder vielleicht wird man Altfonds auch ausnehmen. Das war auch eine der Möglichkeiten, die Kommission diskutiert hat. Also Altfonds im Sinne von Fonds, die für neue Investitionen geschlossen sind. Das heißt, da reden wir vermutlich allerfrühestens über das zweite Quartal 2027 für die Anwendung dieser SFDR. Das heißt, so schnell wird es nicht gehen und das sage ich tatsächlich auch vielen immer. Also mit der bestehenden SFDR müssen wir noch ein bisschen leben.
Ja, Frau Schmitz, wunderbar, vielen Dank. Das war heute mal eine etwas andere Podcast-Folge, auch für mich. Nämlich, es ging nicht darum, wie setze ich Regulierung um, sondern wie mache ich Regulierung besser, damit sie das Ziel, was sie erreichen will, auch erreichen kann. Ich fand das super spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank da für Ihre Zeit und Ihre vielen tollen Einblicke.
Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war unser Gespräch zur SFDR, zum Impact Investing und zur Produktkategorie Transition. Ich hoffe, Sie fanden es genauso kurzweilig wie ich. Ich freue mich sehr, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.